Hallo ihr Lieben, ihr könnt uns jetzt auch bei WhatsApp erreichen unter der Rufnummer 0160 410 7609. 0160 410 7609.
Linsenstraße.
Es ist Donnerstag, der 8. Januar, und hier ist eure Linsenstraße mit Klaus Winzer.
Und die Frau mir gegenüber heißt immer noch Rebecca Simoneit-Barum. Ja, man muss sich den Sachen ja irgendwie versichern. Ja, es ist ja nicht mehr alles echt und es passiert ja auch so vieles, was so schnell so ganz anders sein kann in den ersten Tagen dieses Jahres.
Wie habe ich so schön gesagt noch in der Show vor wenigen Tagen? Wahrheit und Illusion verschwimmen, alles entzieht sich jeglicher Logik. Das ist eigentlich unser Status quo in dem Moment, als wir hier unseren Podcast aufnehmen. Alles könnte in wenigen Stunden, wenn ihr diesen Podcast hört, schon wieder anders sein. Beispielsweise könnte Grönland nicht mehr zu Dänemark gehören. Das passiert alles in einem Wimpernschlag. Und ganz, ganz, also am faszinierendsten finde ich, die Pressearbeit des Weißen Hauses heutzutage, denn dann wurde ein Video gemacht, autorisiert für Instagram vom Weißen Haus, in dem Donald Trump sich inszenierte wie so ein Top Gun-Pilot, also einfach so wie so ein Superheld. Und davor gab es eine Rede von Maduro, dem jetzt abgesetzten Präsidenten Venezuelas, der noch so tönte von wegen, ja, soll er mich doch holen kommen, ihr Cowards, ihr Feiglinge. Und dann wird Trump eingeblendet mit so einer martialischen Musik von wegen, ja, ne, fuck around and find out, ich komme dich holen. Was, sag ich mal, super witzig ist, aber es ist halt ein offizielles Video vom Weißen Haus. Ein offizielles. Und ich dachte so, hä? So, wo sind wir hier eigentlich? Also ich verstehe inzwischen einfach gar nicht mehr, in welcher Zwischenwelt wir uns befinden. So ein bisschen passt zum Stranger Things, habt ihr vielleicht auch geguckt jetzt über die Feiertage. Ich weiß nicht, sind wir in welcher Zwischenwelt sind wir gerade und kommt das Abyss noch? Vielleicht wisst ihr das.
Ja, ich weiß es auch nicht.
Es verschwimmt halt alles und ich war ja hier noch in so einer internationalen Gemeinschaft, auch mit sehr vielen Kolumbianern, die ja den Venezuelern dann sehr nah sind, viele Verwandte dort haben und die haben halt alle gejubelt hier. Ne? Also die fanden das alle super und haben gesagt, nee, also Hauptsache Maduro weg, das ist eine Riesenerleichterung. Die trauen dem Trump auch nicht. Also es ist nicht so, dass die sagen, er wäre jetzt der Held und alles wäre super. Aber die sind in erster Linie, alle, die ich hier gesprochen habe, sehr erleichtert, dass Maduro weg ist. Und die sagen, das fand ich eben auch witzig, von wegen, ja natürlich ist er am Öl interessiert, aber das war bisher auch alle. Ne? Also die Russen, die Chinesen, das ist für uns nichts Neues. Hauptsache Maduro weg, schlimmer kann es nicht werden. So, das ist der Status quo. Und ich finde immer, man sollte den Leuten zuhören, die es betrifft und nicht immer so unsere eigene Linse vor die Dinge legen, nur weil es natürlich nicht dem entspricht, den Werten oder den Regulationen, mit denen wir so groß geworden sind. Ne?
Also ich bin froh, dass es im Moment schneit, ne? Also überall gerne auch weiß ist. Dann guckt man aus dem Fenster und sagt, aha, es ist immer noch Winter. Also, weißt du, das ist irgendwie so eine Sicherheit, gibt mir das. Wenn ich aus dem Fenster gucke und sage, es schneit, die Erde ist noch da, es ist Winter. Also es ist kein Fake oder irgendetwas draußen passiert, was ich mir nicht erklären kann, weil ich mir vieles andere nicht erklären kann.
Es ist alles verrückt. Und ich habe ja wirklich noch vor ein paar Tagen, ich weiß nicht, ob du meine doch ja sehr positiven Neujahrsgrüße gelesen hast. Ich blicke immer noch positiv in dieses Jahr.
Ich auch.
Und habe auch mit einer Bekannten heute geschrieben, man darf einfach, oder was heißt man darf Angst haben, aber man sollte keine Angst haben, ganz im Gegenteil. Man soll sich auf die Dinge besinnen, die real sind und die im Fokus sein sollten, wie du gerade gesagt hast. Man guckt raus, es schneit, es ist noch Winter, das ist was Reales. Man kann rausgehen, die kalte Luft einatmen, dann kann man seine Liebsten umarmen oder seine Katze oder seinen Hund, wer auch immer es ist. Das sind die realen Dinge, damit sollten wir uns beschäftigen. Und wenn alles zu viel wird im Social Media oder im Fernseher, dann kann man es wirklich ausschalten. Und dann kriegt man es nicht mit. Und dann weiß man es nicht und dann kann es einem auch nicht verrückt machen. Ganz einfach. Manchmal hilft das.
Ich bin froh, ich sehe auch positiv und ich bin vor allem froh, Rebecca, dass wir heute Strom haben, ja? Denn sonst würde es
noch so ein
etwas
Ding,
schwieriger
noch so ein
aussehen.
Ding. Ne? Ja? So. Also es ist Wahnsinn, was in dieser einen Woche passiert ist. Da ist dieser Club abgebrannt in Crans-Montana in der Schweiz, ihr habt sich ja auch mitbekommen. Also ein grauenvolles Unglück, bei dem sehr, sehr viele Jugendliche eben auch ums Leben gekommen sind oder fürs Leben gezeichnet sein werden. Ganz schrecklich. Und da fand ich auch die Berichterstattung so kümmerlich die ersten Tage, dass ich dachte so, hä? Also wenn das bei uns passiert wäre oder in England oder so, dann wäre das ein Riesending. Und es war so, ich weiß nicht, aus der Schweiz, da kamen die Nachrichten so tröpfchenweise. Und ich meine, 40 Leute schon tot und ne, vielleicht noch Hunderte, wie gesagt, fürs Leben gezeichnet. Also auch eine ganz schreckliche Geschichte. Dann ist in Berlin eben, gab es diesen Stromausfall durch den Anschlag dieser linksextremen Gruppe. Die eben, die meisten haben wahrscheinlich bis jetzt noch keinen Strom, die betroffen waren.
Obwohl heute am Donnerstag einige sollten jetzt schon wieder,
Und das ist halt auch so ein Ding, man muss sich heutzutage, das ist, wie gesagt, Leute haben ja auch gemutmaßt, es könnte auch mit hybrider Kriegsführung was zu tun haben, bliblablub.
Putin, entschuldige bitte, das ist doch alles
ja,
Putin, der Stromausfall ist
ja,
Putin.
Wahrscheinlich nicht.
Ja, die werden bei TikTok, werden die oder bei Telegram-Gruppen werden die angeheuert, die Leute, dann kriegen die ein paar, weiß ich nicht, 50, 60, 70, 80.000 Euro und dann setzen die da was in Brand. Ja, das ist nicht irgendeine deutsche linksextreme Gruppe. Das sind einfach von Putin bezahlte Leute. Das weiß sogar unser Geheimdienst inzwischen auch schon.
Okay, also du bist auch auf diesem Weg, dass du sagst, das
absolut,
ist ein Ding.
Okay. Absolut.
Also
absolut,
umso mehr sage ich euch, Leute, wenn ihr in der Wohnung lebt, holt euch wirklich so eine größere Powerbank. Es gibt inzwischen so, das ist nicht nur was für Prepper, ihr erinnert euch an Roland, Iffis Freund, sondern ich finde, man sollte einfach heutzutage, man kann sich nicht so auf den Staat verlassen. Ihr seht ja schon, sag ich mal, unsere Bundesregierung ist noch ein bisschen überfordert mit so Notfallsituationen. Das wird sich auch so schnell nicht ändern. Deswegen, ich sage einfach, man muss sich so ein bisschen vorbereiten, ohne jetzt die komplette Panik zu schieben. Schaut immer, dass ihr aufgeladene Powerbanks zu Hause habt oder sogar so eine bisschen größere Batterie. Wenn ihr auf dem Land lebt, so wie ich, dann kann man sogar einen Generator haben in der Scheune, den man anschmeißen würde, zumindest zum Handy laden oder eben mal Nachrichten gucken und so weiter. Man muss so ein bisschen Selbstverantwortung übernehmen und schauen, dass man auf solche Situationen vorbereitet ist. Das ist kein Schmuh. Also wirklich auch mal Wasser ein bisschen mehr zu Hause haben und noch mal ein paar Sachen, die man kalt essen kann. Besonders wenn ihr irgendwo in der Wohnung sitzt, in der Großstadt und so angewiesen seid auf andere Leute oder auf das System. Dann schaut einfach ein bisschen. Es kann einfach öfter mal vorkommen. Also es geht, glaube ich, weniger darum, dass uns irgendwo Bomben auf den Kopf fallen, aber dass eben sowas mal passiert und dadurch auch die Infrastruktur wegfällt, dann sind vielleicht die Supermärkte nicht offen. Na, das hat alles so einen Rattenschwanz hinterher und das ist einfach die neue Realität, ohne, wie gesagt, Panik machen zu wollen. Ne?
Stell dir mal vor, wir würden jetzt drehen. Wir wüssten ja jetzt gar nicht in dieser Woche, was wir alles aktualisieren sollen. Nee. Wir hätten ja eigentlich eine ganz neue Folge drehen müssen. Ja. Also die Sachen haben sich ja praktisch im Beginn dieses Jahres förmlich überschlagen.
Ja, und da sind wir auch wieder beim Thema, dass unsere Autoren, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, haben ja sehr oft einen guten Riecher für das gehabt, was kommt. Ich glaube, heutzutage wären die eben auch dementsprechend überschlagen worden, von, sag ich mal, ihren Gedanken für die Zukunft und dem, was wirklich passiert mit diesen ganzen Irren auf dieser Welt. Also wie gesagt, wir werden, glaube ich, aus den Aktualisierungen gar nicht mehr rausgekommen.
Aber wir befinden uns heute glücklicherweise im Jahr 2007, ne? Das Sendedatum, das haben sich auch viele Leute gewünscht, ist der 18.11.2007. Und an diesem Tag lief die Folge Kinder. Das war die Folge 1146. Bei ARD Plus ist es die Staffel 23, die Folge 2. Und das habt ihr euch auch gewünscht, dass wir mal über diese Folge reden, denn in dieser Folge tritt nicht unbedingt als erstes Mal auf, aber sie hatte schon zwei Gastauftritte. Unsere liebe Daniela Bette als Angelina Buchstab hatte schon so, naja, im Frühjahr 2007 zwei Gastauftritte rund um den Tod von ihrem Bruder Roberto. Und nun kommt sie hier an und es ist einiges merkwürdig, aber der Reihe nach. Denn am Anfang in dieser Folge sind wir ja erstmal bei unserer wunderbar lustigen und fröhlichen Sonnenschein bei Kathi in der Beimer Ziegler Wohnung, die da reinkommt und in voller Freude, die Sabine, ne? Und dann frische Brötchen. Man sieht richtig die Sonne aufgehen, wenn sie reinkommt. Und man riecht die Brötchen förmlich, die sie in der Tüte hat.
Genau, wir haben ja schon mal über die liebe Kollegin gesprochen, Sabine Pfeiffer, die bis heute meine Facebook-Freundin ist. Sie ist bezaubernd und war wunderschön in dieser Rolle und überzeugend. Und es sind eben die frühen 2000er, es ist die Zeit der dünnen Augenbrauen. Ihr müsst mal drauf achten. Viele Frauen in dieser Folge haben sehr dünne Augenbrauen. Manche Augenbrauen haben sich nie wieder davon erholt, meine zum Glück schon, dass wir sie zu Tode gepflückt haben in den frühen 2000ern. Und Sabine Pfeiffer ist da eben noch das Kindermädchen bzw. die Pflegerin von Mürfel, die Familie Beimer dort unterstützt. Denn Anna ist ja immer noch in Vilna. Da sind wir praktisch in dieser Zeitschneise. Und Hans braucht Unterstützung bei den vielen Kindern und mit Würfel. Und da war ja eine unglückliche Verliebtheit von Tom.
Naja, und das hängt hier jetzt noch so ein bisschen in der Luft. Ne? Man merkt also, Hans macht sich schnell aus dem Haus, der hat was zu tun, Tom druckst auch so rum, nee, ich kann nicht mit frühstücken. Und dann schnappt die Kathi sich einfach das Söfchen und dann geht's ab zum Frühstück. Und schwupps, sind wir bei Susanna und Hajo. Und da macht die Susanna gegenüber Hajo so eine Bemerkung, und zwar geht es da: Anscheinend hat Zorro wohl einen Versicherungsbetrug vor. Da kann ich mich gar nicht mehr so dran erinnern, aber Zorro wundert einen ja gar nichts und Hajo wundert ja auch gar nichts.
Ja, du sagst Susanna, sagt ja auch, weil du meinst
man kann
natürlich
ihm alles. Ich meine natürlich Sabrina.
Sabrina, ja. Susanna Capurso, unsere liebe Kollegin, ja. Natürlich, aber eben Spielname ist natürlich Sabrina.
Sabrina, genau. Und Hajo meint dann nur, ja, man kann dem Zorro einfach nichts übel nehmen. Und und dann ruft Angelina an und kündigt anscheinend irgendwie, man kann sie nicht richtig gut verstehen, also Sabrina kann sie nicht gut verstehen, kündigt wohl ihr Kommen an, überraschenderweise. Und unser lieber Hajo, der ist dabei, irgendwie etwas zu tun, was man in dieser Zeit gerne tat. Man versuchte irgendwie eine Software auf einem neuen Computer zu installieren.
Ja, er will ins Internet, in das magische Internet. Also so sind wir immer noch 10 Jahre nach, sage ich mal, Bereitstellung des Internets für fast alle. In Deutschland war es immer noch nicht so einfach reinzukommen. Und ich finde es lustig, weil später in der Szene er dann auch etwas sagt, was sehr an diese Boris Becker Werbung erinnert, damals an für AOL. Also überhaupt sowieso, sage ich mal, eine rechte amüsante Folge, die so ein bisschen eine Zeitreise wieder ist, als würde man durch ein Museum laufen. Das hat mir schon ganz gut gefallen.
Naja, und Hajo ist jetzt auch die ganze Folge über damit beschäftigt. Ich habe zwischendurch immer gedacht, wann doch jemand irgendjemand vorbei und hilft dem armen Hajo mal, der sich da von einer Hotline zur anderen telefoniert und überall nur Besetzzeichen hört oder Warteschlangen oder so. Nein, Hajo bleibt tapfer dran. Und dann steht plötzlich dann irgendwie auch die Frage im Raum, wo man denn jetzt Angelina vielleicht unterbringen sollte, wenn sie kommt oder so. Und dann geht es wohl darum, dass ja bei Hajo im Arbeitszimmer, da könnte man ja noch ein Klappbett hineinstellen.
Ja, das sind ja sowieso, also diese Wohnungssituation der Lindenstraße, da habe ich heute drüber nachgedacht bei der Folge, ist ja sowieso, weil ich ja noch nie so ein reiner Wohnungsmensch war. Also ich bin ja nicht mit meiner Familie in einer Wohnung groß geworden. Deswegen kann ich mir das immer noch sehr schwer vorstellen, wie das ist mit mehreren Kindern oder vielleicht auch mit Patchwork-Familie wie bei Hajo und Sabrina. Das ist, in so einer Mietswohnung zu leben. Denn ich hatte ja immer noch dieses Wohnwagenleben über der Saison, was auch eng war, aber doch mit irgendeiner Freiheit verbunden. Und im Winter waren wir im Haus. Und in der Lindenstraße haben wir immer die Situation, dass eigentlich viele Menschen diese Wohnungen bewohnen. Teilweise eben auch in WG-Situationen, weil sich sonst diese Wohnung nicht leisten können in München. Also es ist schon speziell. Und wenn ihr da so Erfahrungen habt, würde ich total gern davon hören, dass ihr uns mal schreibt oder das auch in die Kommentare schreibt, wenn ihr mit eurer Familie oder auch in eurer Kindheit, als ihr auch vielleicht angefangen habt, die Lindenstraße zu gucken, auch in so einer Mietwohnung wart mit mehreren Leuten. Wie das so ist, weil das ist mir so ganz fremd und es ist mir immer noch fremd, wenn ich es auch in der Lindenstraße sehe und mich immer frage, wie funktioniert das wohl? Weil es einfach so ganz weg ist von meiner Realität als Kind. Ne?
In der Folge vor dieser Folge hat auch eine Figur ja nicht ein Ende gefunden, aber ein Ende versucht. Und das war
Hanne.
Ja, genau. Wie Jack immer gesagt hat. Ja. Hanne hat eine Psychose gehabt, einen psychotischen Schub, wie wir erfahren später, und hat in der Badewanne sich die Pulsadern aufgeschnitten. Ja. Und Carsten kommt nämlich jetzt zu Dr. Dressler und fragt, wie es denn Hanne ginge. Und wir erfahren, das war wahrscheinlich auch der Cliffhanger oder die Frage bei der vorigen Folge, wird Hanne das Ganze überleben? Ja, sie hat wohl überlebt. Und Dr. Dressler sagt zu Carsten eben auch, jetzt geht ihr den Umständen entsprechend wohl gut. Und es ist gut, dass Carsten so schnell dann hochgekommen ist, wohl aus der Praxis. Er hat ja unten jetzt die Praxis. Gung hat ihn wohl geholt und Carsten sagt, Gung hat eigentlich Hanne gerettet, weil er einfach so lange darauf gedrungen hat, dass ich nach oben komme. Ja gut, klar, ich meine, was soll Dressler machen, wenn da ein Mensch in der Badewanne liegt? Der kann ja nicht, ne, raus aus dem Rollstuhl und die Frau da irgendwie retten oder irgendetwas tun. Ja. Also das ist wohl, und die Psychose ist jetzt wohl abgeklungen und sie hat wohl 3 Tage nach dem Selbstmordversuch nur durchgeschlafen. Und also Dr. Dressler bedankt sich nochmal bei Carsten. Das war übrigens mit der Wookie, ne?
Ja.
Ich komme jetzt gar nicht auf ihren Namen. Ja, Wookie Meier. Ja, wir haben uns, glaube ich, 2-3 Mal gesehen oder so. Und dann sagten die Leute immer, fragte man immer, ja, ist Wookie denn da? Und Wookie. Und ich war völlig irritiert, dass jemand Wookie heißt.
Ja, ja.
Hattest du das schon mal vorher gehört?
Nee, gar nicht. Aber meinst du, es ist eine Abkürzung für Waltraud?
Ich kann mir nur vorstellen, dass das irgendwelche Star Wars-Fans waren.
Nee, das glaube ich nicht.
Die Eltern müssen Star Wars.
Nein, dafür ist sie zu alt.
In Star Wars? Ja, dafür ist sie zu alt. Aber ich kannte nur die Wookies aus Star Wars. Du weißt doch, diese Waldmenschen.
Ja, ja, na klar. Ne?
Diese Waldmenschen, genau. Diese lustigen kleinen Waldmenschen.
Also ich glaube, das ist so ein Alias von ihr. Und die heißt vielleicht Waltraud oder Wildrut.
Ach so, du meinst, das ist vielleicht so ein
Walpurga oder sowas.
Walpurga, die dann so einen Spitznamen Wookie bekommen hat. Ah, ja.
Genau, weil wenn du so einen Vornamen mit W hast als Frau, das ist schon schwierig.
Aber wir wollen nicht abschweifen. wir sind wieder bei Hajo und jetzt klingelt das an der Wohnungstür und eine Frau mit Sonnenbrille, badam, badam, steht da und wir denken als allererstes, hui, wer ist denn das?
Die langbeinige Angelina humpelt ein bisschen, das merkt man eigentlich schon direkt von Beginn, hat nichts dabei und ja, ist einfach eine tolle Erscheinung. Und ich finde von Anfang an, ich finde Daniela Bette so wunderbar als Schauspielerin, weil sie direkt immer so im Charakter ist. Egal, was sie tut, sie ist nie außerhalb der Haltung ihrer Rolle, weißt du? Und man spürt einfach diese Tiefe direkt. Also vom ersten Augenblick an spürt man die Tiefe und weiß, da ist viel mehr. Und ich finde, der ganze Weg von Angelina ist von Anfang an so vorgezeichnet, auch in der Art, wie Daniela sie gespielt hat, dass dieser auch brüchige Charakter von ihr, ne, liebeshungrig, geltungssüchtig, will etwas erreichen im Leben, eigentlich total sensibel, dann wieder ein bisschen narzisstisch dadurch, das hat einfach von Anfang an super funktioniert. Also ich höre sie so gern, ich sehe so gern zu. Daniela, du bist Bombe.
Das war auch so ein Charakter, der vorher noch nicht irgendwo bei irgendeiner weiblichen Figur in der Lindenstraße da war, ne?
So ausgefeilt nicht. Ich sag mal, höchstens vielleicht bei Tanja.
Ja.
So ein bisschen, ne? Die ja auch manchmal so ein bisschen abgebrüht sein konnte. Dann wieder sehr verletzlich. Aber Angelina ist die Königin.
Ja, ich meine, bei Tanja war auch vieles zu entschuldigen, alleine vom Alter her und so. Ne? Die war ja nun da noch sehr, sehr jung und so. Und hier kommt jetzt also schon eine gestandene Frau. steht da plötzlich in der Tür und ja, sie will auch wohl anscheinend nur ein paar Tage bleiben und drückt dann noch jemanden weg auf dem Handy. Smartphones kamen ja gerade jetzt
noch nicht.
Ja, die kamen kam ja jetzt so im November um 2007 rum. Ja, hat Steve Jobs das erste iPhone präsentiert. Genau.
Ja. Die hatte noch so ein Klapphandy, so ein Motorola.
Also man merkt so irgendwas an dieser Figur. Man merkt auch irgendwie, das ist nicht alles so koscher, ne? Was da aus ihrem Mund rauskommt. Das ist alles so ein bisschen so. Sabrina wird ja später auch mal sagen, du hast immer irgendwie so ein Geheimnis. Ja, also die traut auch ihrer Tochter nicht so richtig über den Weg eigentlich. Und es gibt immer so ein Geheimnis, als ob du immer so ein Geheimnis hast. Das finde ich auch sehr, sehr bezeichnend für diesen Charakter, für diese Figur, dass sie irgendwie so eine Aura von was Geheimen. Da ist nicht alles so ganz, ne? So ganz klar.
Im Englischen würde man es sogar ein bisschen negativ, man würde sagen ein bisschen sneaky.
Sneaky.
Das ist immer irgendetwas sneaky. Und das ist nicht ganz so positiv. Da ist dann eher so, dass man auch immer, und es gibt ja wirklich so Leute, ich glaube, jeder von uns hat irgendjemanden im Bekanntenkreis, wo man immer so denkt, also irgendwas ist da schon wieder. Wieso haben diese Leute immer irgendein Geheimnis oder irgendwas noch laufen, was vielleicht nicht ganz 100% ist.
Aber jetzt kommt eine in Sabrinas Laden, ne? Eine Szene, also da habe ich wirklich zwei, dreimal hin und her gespult, weil das ist jetzt ganz absurd, was kommt. Es kommt jetzt
mit Domna,
mit Elena. Es kommt jetzt ein merkwürdiges Gespräch über Tomaten.
Ich fand das aber schön.
Ja, aber ich finde, dass es geht hier um griechische und italienische Tomaten im Gegensatz zu holländischen Tomaten. Und ich habe natürlich sofort nachrecherchiert. Ja, es gibt unterhalb des Vesuvs gibt es anscheinend ein Tomatenanbaugebiet in Italien, das also ganz hervorragend tolle Tomaten hervorbringt, während ja die holländischen Tomaten, die haben ja einen ganz schlechten Ruf, obwohl der ist inzwischen wohl ein bisschen besser geworden, die kamen ja nur aus Gewächshäusern, die haben ja sozusagen keinen natürlichen Boden gesehen, die kamen nur aus Gewächshäusern. Aber als Elena dann auch noch sagt, nachdem Sabrina sagt, ich kann Ihnen auch die Telefonnummer von unserem Großhändler, der nur italienische Tomaten hat, sagt Elena dann, ich möchte aber nur griechische.
Nee, sie sagt, ich möchte eigentlich gerne griechische Tomaten haben. Nicht nur, aber eigentlich gerne. Hast du denn auch griechische Tomaten mal recherchiert?
Auch griechische Tomaten habe ich recherchiert. Ja, die sind wohl auch geschmacklich, aber die italienischen sollen wohl besser sein. Aber dass Elena dann bitteschön sagt, nachdem Sabrina sagt, ich wollte es ihnen aber nur anbieten, dann auch noch diesen Satz sagt, ich werde darüber nachdenken. So ganz bedeutungsschwanger.
Ja, aber ich kann das verstehen. Denn wenn sie da schon so viel Wert drauf legt, dass es nicht die holländischen sind, und klar sind die italienischen gut, sie hat nochmal ein griechisches Lokal, dann möchte sie natürlich auch griechische Tomaten haben. Ich finde, macht alles Sinn.
Ach ja. Also ich weiß nicht.
Ich schwöre ja auf spanische Tomaten.
Ja gut, wenn du in Spanien bist.
Ja, genau. Also ich finde grundsätzlich, ich glaube, wir haben schon mal über Tomaten gesprochen, ich finde Tomaten überbewertet. Ich kann Tomaten ganz ehrlich überhaupt gar nicht mehr sehen und schon gar nicht mehr Kirschtomaten. Also diese Cocktailtomaten-Invasion seit 10 Jahren, dass in jedem Gericht irgendeine scheiß Cocktailtomate ist, ich will es nicht mehr. Im Restaurant, eine Pasta, Cocktailtomaten, beim Steak ist eine Cocktailtomate. In einem Caesar Salad hauen sie dir Cocktailtomaten raus. Das will ich den Kellnern immer um die Ohren schmeißen. Ich sage, in einem Caesar Salad hat keine Tomate irgendwas verloren. Weder eine griechische, noch eine holländische, noch eine italienische Cocktailtomate. Ich hasse Cocktailtomaten. Wenn, dann hole ich mir die fettesten, größten Tomaten, die ich kriegen kann im Kaufland, ja, und schneide die ganz dünn, wie so ein Tomaten-Carpaccio. Dann kann ich das gerade noch so ertragen, ne? Aber ich hab wirklich direkt wieder so einen Trigger gekriegt darüber, wie sehr ich Cocktailtomaten hasse, als die über diese Tomaten sprachen.
So sollte uns mal irgendjemand zum Essen einladen, der uns hier hört. Dann weiß man ja schon, bitte, pass auf, die Rebecca steht auf die schmeißt diese Tomaten sofort dem Kellner hinterher. Aber jetzt kommt, Gott sei Dank, haben wir die Tomaten jetzt hinter uns gelassen, kommt jetzt Gott sei Dank Angelina auch rein Und dann findet erstmal eine herzliche Begrüßung zwischen den beiden statt. Ne? Aber man merkt auch, da knirscht es so ein bisschen in diesem Verhältnis zwischen Mutter und Tochter.
Ja. Und mein Mutterherz hat da wirklich vibriert. Ich habe das direkt gespürt. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du als Mutter, und ich bin ja auch so ein Muttertier, das Gefühl hast, deine Kinder haben irgendwie so eine unsichtbare Wand aufgebaut und du spürst eigentlich, es stimmt irgendwas nicht und dann wollen sie nicht mit dir darüber reden. Also das, oh, fand ich auch ganz, also hat mich sehr berührt, denn Sabrina ist da die Mami und sie will da sein für sie und Angelina ist so kalt, ne, in dem Moment und sagt, wieso interessiert dich doch sowieso nicht und
Und dann kürzt Angelina das einfach ab und sagt, ich gehe jetzt zum Friedhof. Und dann sagt Sabrina auch zu Roberto und dann sagt sie, nein, zu Papa.
Ja, ja. Und das war auch so leicht vorwurfsvoll von dem ja. Papa, an den du ja gar nicht mehr denkst, weil du ja einen neuen Freund hast. So, das habe ich so dazwischen gelesen, zwischen den Zeilen. Und dachte so, ups.
Ja.
Und Sabrina hat auch so geguckt, als hätte sie gedacht, ups. Aber wie gesagt, Sabrina ist da eine gute Mutter. Die ist super geschrieben, diese Rolle, finde ich einfach, wie sie einfach immer so in der Fassung bleibt und denkt, okay, ne, lauf du mal, let her, es ist okay, ich bin da.
Der Hansemann ist ja auch ein guter Vater. Der Hansemann muss nämlich jetzt mal mit seinem Sohnemann sprechen, mit dem Tom, der gerade wild in den Computer hineinhängt. Denn diese Spannungen zwischen Tom und Kathi sind ihm ja jetzt nun auch nicht entgangen.
Ja, unübersehbar.
Und wenn Anna jetzt wieder kommt und Anna hat dann einen Job auch in München, dann geht es ihnen auch finanziell ganz gut, sagt er. Das fand ich sehr erstaunlich, dass Hans Beimer mal sagt, dann geht es uns finanziell sogar sehr gut. Ne?
Ja, aber der ist ja mal sehr schnell optimistisch, sobald ein paar Mücken auf dem Konto sind. Ne? Also bei uns wäre das immer noch nah an der Pleite und für ihn ist das dann schon so, yeah, wir haben Geld.
Ja, und deswegen wollen
mal nicht im Dispo.
Wollen Hans und Anna auch gerne, dass Kathi da bleibt, auch wegen Mürfel, aber auch sonst generell, wenn beide jetzt berufstätig sind, so und Tom denn was dagegen hätte. Und Tom sagt, ne, natürlich nicht, ne, habe ich nichts dagegen und so. Und ja, aber bevor ich mit ihr spreche, ob sie noch länger bei uns bleibt, wollte ich wissen, ob das für dich okay ist. Ja, ja, ist okay. Also er fegt das so weg, als ob überhaupt da niemals ein Problem gewesen wäre. Jetzt sehen wir Dr. Dressler, der auf einem Flur im Krankenhaus sitzt und einen Kollegen im Krankenhaus begrüßt, der ihn reinbittet ins Büro, um mit ihm jetzt über Hanne zu sprechen. Ne?
Ja, da kriegen wir dann erst nochmal genau mit, was wohl passiert ist. Und der erzählt ihm dann, dass er eben sie auch kennt, dass sie da schon mal Patientin war.
Sie ist nicht das erste Mal bei uns, ne?
Richtig, und da weiß ich nicht, ob er dagegen schon gegen das Geheimnis verstößt, ihm nee, das nee, zu erzählen.
Er sagt ja, dass Frau Siegmann, ne, also Hannelore Siegmann, dass Frau Siegmann ihn sogar darum gebeten hat, mit Ludwig Dressler zu sprechen. Das sagt er. Und deswegen findet jetzt dieses Gespräch überhaupt statt. Ne, wie gut kennen Sie sie? Naja, wir kennen uns seit einem halben Jahr und haben viel Zeit miteinander verbracht. Ja. Und ja, also es ist wohl schon mal so ein psychotischer Schub da gewesen und ist von daher auch für die Klinik jetzt niemand Unbekanntes.
Und Ludwig geht dann auch eben mit dieser Information zu ihr ans Krankenbett.
Kathi ist in der Wohnung und telefoniert und da ist wohl ein Freund von Tom da und bringt jetzt Kathi das Telefon und sieht plötzlich auf dem Computer, dass Tom sein Fahrrad verkaufen will. Das ja, muss
versteigert. Ich glaube, das war die
versteigert
Zeit, wo eBay ganz neu so. Und im Trend war, dass man alles versteigert hat.
Ich weiß nicht, ob sie ihm das zum Geburtstag geschenkt hat oder ob da irgendetwas gewesen ist. Irgendwie ist dieses Fahrrad emotional vorbelastet in der Geschichte zwischen den beiden. Und Dr. Dressler ist jetzt bei Hannelore am Krankenbett und Hannelore weiß überhaupt nicht mehr richtig, was passiert ist eigentlich. Aber Ludwig ist sehr glücklich darüber, sie gesund da zu sehen. Und unser Hajo, ich springe ja immer hin und her zwischen den Wohnungen,
Das und, ist auch okay.
Ja, und unser Hajo sitzt schon immer noch da und kämpft weiterhin mit der Installation von seinem Computer und versucht, diese Hotline da zu erreichen. Ja, dann klingelt es an der Tür, Enzo geht hin, Enzo hat noch einen kleinen Tipp irgendwie für Hajo da, aber hilft, also es ist auch wieder jemand, der nicht helfen kann irgendwie anscheinend, kennen sich alle mit Computern nicht aus in dieser Familie und Enzo macht die Tür auf und dann kommt eine sehr herzliche Begrüßung, ne, zwischen Angelina und Enzo.
Ja, das fand ich auch total süß, diese Geschwisterliebe in dem Moment, das ist auch tröstend immer für jede Mutter, wenn die Kinder sich verstehen, das fand ich auch total schön gespielt. Dass sie da reinkommt und dann gibt es so ein fröhliches Gesicht von Hajo im Hintergrund und sagt, ich bin endlich drin. Ja. Sagt er dann, ich bin endlich drin. Und da musste ich eben an diese Boris Becker Werbung denken. Ne? Bin ich schon drin? Das war diese AOL Werbung auch frühe 2000.
Das interessiert aber auch die beiden überhaupt nicht, denn Enzo fragt.
Die schließen gleich die Tür hinter
sich. Ja, Enzo fragt nämlich, wie geht es denn Horst? Bist du alleine hier? Was ist denn mit Horst? Und dann sagt sie so, ach, hör bloß auf, dieses Arschloch. Ich bin abgehauen. Und dann wird Hajo hellhörig, aber dann geht die Küchentür schon zu und er sitzt da mit dieser ganz kurzen Information, die doch eigentlich sehr wesentlich ist, wohl für den Besuch von Angelina, den plötzlichen.
Ja, und Horst, Entschuldigung, also wenn die jemanden datet, der Horst heißt, dann war dieser Mensch ja damals schon 50. Und sie sagt ja auch zu irgendeinem Zeitpunkt, ja, der Horst war dir immer zu alt, weil er älter ist als ich, weil niemand heißt ja heutzutage Horst. Na, das heißt, der war 2007 50 und ist jetzt in Rente. Na, Horst mit der Spedition. Beziehungsweise er hat keine Rente, war ja selbstständig und insolvent. Also Horst ist, sehr pleite.
Pass auf, jetzt auf der Straße kommt noch so eine ganz kleine Szene, die ich sehr schön finde, nämlich zwischen...
Ja, total.
Zwischen, ja... Wir wissen ja, also wir wissen ja, wie das, was wir jetzt gleich sehen, hier beginnt und wie es endet. Ja, leider.
Weil Sarah auf den Sohn von Herrn Skabowski trifft, nämlich, wie heißt der, Bruno Junior.
Ja.
Mit seiner Zigarette. Und wir haben ja schon über die Folge gesprochen, in der Julia, also Sarah versuchte abzuhauen von ihm damals.
Die heißt bei uns übrigens auch.
Stirbt. Ja.
Hört euch die mal an, die heißt Der Raucher.
Denn wir wissen, die arme Sarah stürzt sich ins Unglück in dem Moment, als sie Kontakt aufnimmt mit diesem jungen Bruno, ihn toll findet. Sie läuft ja dann auch weg, dreht sich nochmal um, schaut ihn nochmal an. Also
das ist es, sie dreht sich nochmal um und lächelt ihn an. Ja, das ist
großer Fehler.
Nimmt das Schicksal seinen Fehler. Lauf. Ja,
glücklicherweise, wie gesagt, kommt er ja auch zu seinem Ende in der Lindenstraße, diese Rolle. Aber erstmal wird es ganz schön belastend für alle Beteiligten. Ja.
Hannes steht schon im Krankenzimmer jetzt am Waschbecken und richtet sich die Haare und Dr. Dressler lobt nochmal den schönen Ausblick. Also es geht ihr doch schon jetzt besser. Er tut ihr auch einfach gut und er spricht sie auch darauf an, warum er ihr da nichts gesagt hat. Ne? Also der Arzt hätte jetzt mit ihm ja gesprochen und das wäre ja schon früher mal passiert. Und dann sagt Hanne ihn eben, dass sie so seit Sommer versucht hat, ihre Tabletten langsam abzusetzen. Und er sagt, warum hast du denn das gemacht? Mhm. Und dann sagt er, weil ich so glücklich war mit dir. Und das finde ich sehr süß. Sie wollte sozusagen in diesem Tran dieser Tabletten, dieser Psychopharmaka stehen, sondern wollte klar sein, klare Gefühle spüren und hat das dann eigenständig abgesetzt. Und das rührt Dressler wirklich zu Tränen. Also das fand ich ganz süß von Ludwig auch gespielt, ne, dass sie die Tabletten abgesetzt hat, weil sie so glücklich war mit ihm. Und er sagt, ja, ich bin so glücklich mit dir. Und dann sagt sie ihm, aber ich bin krank. Dann sagt sie, ja und? Ich bin Arzt. Und da muss sie dann doch lachen. Ja. Und dann gibt er ihr auch noch das Versprechen, dass ich dich nie alleine lassen werde, Hanne. Das ist ganz, ganz süß. Also da merkt man eine sehr tiefe, sehr innige Beziehung zwischen den beiden. Hajo hängt schon wieder in der Hotline, um mal zum Banalen wiederzukommen. Es ist wohl auch inzwischen schon Abend geworden. Sabrina kommt zurück aus dem Geschäft und Hajo hat inzwischen wahrscheinlich, glaube ich, 10 Stunden schon mit Hotlines telefoniert und ist nie dran gekommen. Und jetzt soll er irgendwie auch noch seinen Provider anrufen. Also wir befinden uns wirklich in 2007. Inzwischen ist das ja schon alles etwas besser geworden. Ne?
Ja, naja. Einfacher und, zum Glück. Ja. Ja, und die Sabrina will ja eine Lasagne machen in der Küche. Und sagt dann eben auch nochmal zu Enzo, er soll doch bitte nochmal versuchen, mit Angelina Kontakt aufzunehmen, mit ihr zu sprechen.
Ja, die haben auch schon wieder irgendwie miteinander. Und dann macht sie ja eine Lasagne, damit sie irgendwie, das sagt ja Enzo dann auch noch so, pass auf, Mama macht jetzt Lasagne, das ist ihr Lieblingsgericht.
Genau, das ist so, das Comfort Food.
Es gibt irgendwie Spannung und Schwierigkeiten zwischen Mutter und Tochter und Enzo weiß mehr, aber Enzo sagt auch, nee, ich kann dir nichts erzählen, ne? Das soll sie dir doch selber sagen. Und ja, das ist immer so, die Spannung, und das kommt hier auch ganz gut raus, ist anscheinend so, dass ihre Mutter ihr nie was zugetraut hat, sondern nur immer ihren Söhnen. Ne?
Ja.
Also das macht sie ja hier auch zum Vorwurf mit Enzo. Enzo durfte immer alles machen. Roberto hast du immer alles vertraut. Die durften jeden Scheiß bauen. Und bei mir war die ständige Kontrolle und nie war es irgendwie richtig, was ich gemacht habe. Ne?
Ja, also ich finde die Familiendynamik aber auch so schön dargestellt. Das ist so schön geschrieben und dieser ganze Cast ist so toll. Es ist so glaubhaft. Und Hajo setzt dem Ganzen dann die Krone auf zum Schluss, weil Angelina sich dann doch dazu durchringt, wirklich mit Sabrina zu sprechen. Sie geht dann in die Küche, sie spricht mit ihr darüber und sie umarmen sich herzlich. Und dann kommt es eben auch dazu, dass Angelina erzählt, warum sie eben auch humpelt, dass sie da aus dem Fenster gesprungen ist, weg von diesem Horst. Der ist insolvent, da gab es riesen Krach, der ist ausgerastet. Dann kam gleichzeitig die Kreditkartenabrechnung, da waren wohl 4.000 Euro, von denen das meiste Angelina ausgegeben hat. Und sie sagt dann auch so schön, ja, guck nicht so, es waren alles wichtige Dinge. Ich so, jawohl, ganz bestimmt. Wichtige Dinge in einem Monat für 4.000 Euro. Und auf jeden Fall hat Horst den ganzen Schmuck weggenommen. Also irgendein Schund wird sie sich da gekauft haben. Mit, ne? Und damals war noch nicht mal so viel Online-Shopping möglich wie heutzutage. Aber naja, und er war sauer und sie ist dann halt weg. Und deswegen hat sie eben auch nichts dabei, weil sie da aus dem Fenster gesprungen ist. Sie ist mit dem Fuß umgeknickt, sie ist abgehauen und sie hat nichts. Und dann ruft dieser Horst nochmal an. Und jetzt kommt eben die Schlüsselszene, nach der du eben ja auch diese Folge benennen wirst, dass Sabrina ans Telefon geht und sagt, Horst, hier ist die Mutter von Angelina. Ja, und ich finde das so klasse, weil ich hätte das genauso gemacht, ich schwöre. Und dass man dann so mitkriegt, ja, auf jeden Fall, da bin ich drauf. Nur, dass bei mir so ist, dass es Cousin Luigi wirklich gibt. Ja.
Aha.
Deswegen, wenn ich mit dem drohe, dann wisst ihr, er kommt vorbei. Okay, der Bengel steht an der Tür immer. Und dass sie dann eben diesem Horst droht, wenn er sie nicht in Ruhe lässt, dann würde eben Cousin Luigi kontaktiert werden, der sitzt im Knast und der hat eine große Familie. Ja, genau. Und Horst scheint darauf anzuspringen. Und dann kommt der beste Satz überhaupt, die schönste Szene dieser ganzen Folge, finde ich, dass dann eben nach der Auflösung, also Angelina sagt, danke Mama und ne, alles ist klasse. Und Enzo sagt dann zu Hajo, wird dir das langsam nicht zu viel mit uns? Und Hajo steht da und strahlt mit dieser Flasche Bier und man sieht, er ist so stolz auf diese Familie, er als alter Knatterton. Das war doch wirklich Balsam für seine Seele, dass seine angebetete Sabrina da jetzt mit irgendeinem Knasti droht, von wegen vielleicht mit Mafia. Das hat ihm so gefallen und er sagt, nee. Das ist alles großartig. Er findet das wunderbar. Also das ist genau das Umfeld, in dem er sein möchte. Man spürt, wie glücklich er ist. Er findet das alles super, ob erfundener Mafia-Onkel oder nicht. Hajo fand das spitze. Und das war für mich der schönste Moment der ganzen Folge.
Das fand ich auch, aber ich fand diesen Moment, wo Sabrina da plötzlich diesen Luigi auspackt und wie gesagt, so als ob so die Familie der Mafia zugehörig ist. Und in ihr wirkt und auch jetzt bis Kiel hin die Arme der Mafia reichen, habe ich dann auch gedacht, oh, das hat die Sabrina buchstäblich aber mal so locker aus dem Ärmel geschüttet. Ne? Und dann dachte man, oh ja, da hat die Tochter Angelina doch für die Zukunft viel schon gelernt. Anscheinend bei der Mutter, wie man mit so bestimmten Leuten in bestimmten Situationen umgeht und die eine oder andere Notlüge da ganz gut tut. Ne?
Und ich sage euch jetzt mal so eine kleine Geheiminformation, die ich weiß von diversen Restaurantbesitzern in Italien. Die Mafia Hochburg in Deutschland liegt in Nordhessen, nördlich von Kassel, mitten auf dem Land. Ja, ich sage euch jetzt nicht die Ortschaften, die weiß ich sogar auch. Da ist die Mafia Hochburg. Da sitzen die richtig hohen Tiere der italienischen Mafia-Strukturen.
Wir grüßen also München, Nordhessen an dieser
Berlin.
Stelle.
Genau, viele Grüße nach Nordhessen. Io amo tutto. Was ist denn der Cliff dieser Folge? Den Cliff habe ich inzwischen vergessen.
Naja, wir sind ja inzwischen nochmal wieder rüber. Gehen wir nochmal wieder rüber zu Tom.
Und
da ist eben jetzt die Frage, Tom will jetzt mal mit seinem Vater kurz sprechen, weil Tom hat da sich was vorgestellt. Es gibt also plötzlich einen Freund, der in der Wohnung gibt es noch ein Zimmer. Und das könnte er haben, wenn man Kindergeld und wenn er noch ein bisschen jobbt und so, könnte er sich das vorstellen. Hans ja. Beimer ist etwas sehr überrascht über diese plötzliche Entscheidung, denn er sagt auch, ja, und ab wann, ab nächsten Monat? Und nee, kann ich jetzt ab sofort, also mehr
ja,
oder weniger.
Die plötzliche Nestflucht.
Ja, ja, so, und das macht ihm doch erstmal, ja, er telefoniert dann mit Anna und ja, die kommen beide überein, okay, das ist dann irgendwie so der Fall und dann muss das jetzt irgendwie so sein, die Kinder werden flügge.
Ja, und das erzählt er ja alles während dem Abendessen, ja. Erfährt dann auch Sarah davon, dass das eigentlich schon jetzt in trockenen Tüchern ist und die Kathi bekommt das eben auch mit und sie geht dann eben auch nochmal, bevor sie nach Hause geht, sie ist angezogen zum Tom ins Zimmer. Und das finde ich auch total schön gespielt, die Szene mit so einer Leichtigkeit und trotzdem Tiefe, dass sie Tom da nochmal zur Rede steht und sagt, ey, ziehst du wegen mir aus? Denn wenn das so ist, dann muss ich gehen, nicht du.
Ja.
Also sag mir bitte, ziehst du wegen mir aus? Und sie sagt das so gut, das ist der Satz.
Ja.
Sitzt einfach, ne? So bam, ja. Der ist einfach da.
Weil sie auch sagt, du musst, also wenn es ein Problem zwischen uns ja. gibt, musst nicht du ausziehen, sondern dann muss ich gehen.
Das ist dann eben auch der Cliff dieser Folge auf Tom, als sie eben nochmal die Pistole auf die Brust setzt und sagt, sag's mir jetzt ehrlich, ziehst du wegen mir aus? Ne?
Ja.
Wird auf ihn fokussiert, ja.
Kinder halt, ne? Kinder und Elternprobleme, aber hier sehr schön gezeigt in ganzen Folge mit und vor allem einiges vorbereitet, an dem wir in den nächsten Jahren, kann man ja schon fast sagen, ne? In den nächsten Jahren bis ganz zum Schluss, also ne, Angelina werden wir jetzt noch sehen, bis Folge bis zum 29. Sendedatum, 29. März 2020, die 1758. Folge. Bis dahin werden wir jetzt Angelina begleiten.
Und wenn du kannst, Klaus, versuch mal am Ende dieser Folge den Song einzuspielen von Dean Martin. Den habe ich nämlich immer gesungen, wenn ich mit Daniela Bette gespielt habe. Es gibt so einen Song, der ist Angelina, the waitress from the pizzeria. Angelina. Ich versuche dir den Link zu schicken. Wenn du es findest, versuch das mal einzuspielen. Ausnahmsweise mal statt Isolde Pavarotti.
Ja, gerne. Also kommen wir da auch mal Angelina hören. Wieso, ja, das habt ihr immer gesungen cool. beim Drehen?
Ja, ich habe das jedes Mal ihr vorgesummt, wenn ich mit Daniela gespielt habe. Und sie hat immer zu mir gesagt, Becky, du bist eine Jukebox. Sag ich, ja, ich weiß. Und dann habe ich jedes Mal diesen Song gesungen. Angelina, da, 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 the waitress in the pizzeria. Da, 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 da. Ja, wirst
das
du gleich mal hören.
Ihr machen wir, reinhören. Ihr könnt gleich mal reinhören. Ja, ihr Lieben, in der nächsten Woche machen wir einen Sprung wieder zurück. Wir sind nämlich da in der Folge 257 mit dem Titel Boykott. Ja, das ist bei ARD Plus, ist das die Staffel 5, die Folge 49. Und die heißt Boykott. Und alle, die ihr euch an diese Folge damals erinnert, ich sage nur, Benny Beimer ruft zu einem Boykott auf. Schreibt uns doch bitte mal oder sprecht es in die WhatsApp-Gruppe oder sowas, ob ihr euch damals beim Sehen eigentlich an diesem Boykott beteiligt habt. Und die jetzt neugierig geworden sind, ihr könnt natürlich diese Folge, die wir heute besprechen und auch die wir in der nächsten Woche besprechen, immer auf dem Kanal, auf dem YouTube-Kanal von ARD Plus auch zeitgleich mit unserem Podcast hier auch sehen. Also donnerstags kommt da immer jeweils die Folge, die wir besprechen. Ja, sagt uns doch mal Bescheid, ob ihr euch an diesen Boykott noch erinnert oder ob ihr sogar mitgemacht habt oder ob ihr vielleicht noch Zeitungsausschnitte aus dieser Zeit habt, denn das ist auch ein ziemlicher Pressewirbel damals gewesen, dann schickt uns die doch oder postet die in die WhatsApp-Gruppe oder schickt die uns per E-Mail unter linsenstraße@gmail.com. Ja, das war sie wieder, eure Linsenstraße mit Rebecca Simoneit-Barum
und Klaus Winzon.
Die Titelmusik sprach und komponierte Stefan Runge.
Die Titelgrafik stammt von Markus Giesin.
Und das Ganze ist auch in diesem schönen neuen Jahr eine
Hauptsache
laut Produktion. Und jetzt kommt Musik, Angelina. Tschüss.
I eat Aunt the Pasta twice just because she is so nice, Angelina.
Sehr schön.
Angelina, waitress at the pizzeria. I keep soup and minestrone just to be with her alone, Angelina. Angelina, the waitress at the pizzeria. Ti voglio bene. Angelina, I adore you. Viva you bene, Angelina, I live for you. In passione, you have set my heart on fire. But Angelina never listens to my song. I eat antipasto twice just because she is so nice, Angelina. Angelina, waitress at the pizzeria. If she'll be my cara mia, then I'll join in matrimony with the girl who serves spumoni, and Angelina will be mine. Chill.